Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wir schauen gleich zurück auf ein paar schöne Momente der vergangenen Nacht in Los Angeles und unterhalten uns über die Oscar-Gewinner und den Zustand der Filmbranche. Der Kensington Palast hat schon Weihnachtskarten verschickt, auf denen einem Kind ein Finger fehlte und jemand anderes hatte ein Bein zu viel. Nun gibt ein neues Foto Bilderrätsel auf. Warum das royale Familienbild so manchen verunsichert, dazu hören wir Steffen Siegel, Professor für Theorie und Geschichte der Fotografie. Der blaue Reiter Reloaded, das Münchner Lenbachhaus, präsentiert seine Sammlung neu. Mehr Geld für Herkunftsforschung und mehr Transparenz. Der Kulturausschuss im Bundestag traf Experten zur Restitution von NS-Raubkunst. Auch dies ein Thema in Fazit. Einmal im Jahr feiert Hollywood sich selbst und die globalen Anstrengungen der Filmbranche, sich im Kino zu behaupten. Mit viel Glamour, Lachen, Tränen und ein paar Show-Einlagen. Gestern wurden die Oscars zum 96. Mal in Los Angeles verliehen und heute beschäftigt die Preisvergabe die gesamte Filmbranche. Nils Dams fasst den Abend zusammen.
And the Oscar goes to
Oppenheimer räumt ab.
Cillian Murphy.
Christopher Nolan Oppenheimer.
Gewinnt unter anderem die Oscars für den besten Film, den besten Haupt- und Nebendarsteller. Das Drama über den Miterfinder der Atombombe holt 7 Oscars.
Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis.
Auch Regisseur Christopher Nolan gewinnt seinen ersten Oscar. Filme sind so 100 Jahre alt. Zu wissen, dass ich ein bedeutender Teil davon bin, bedeutet alles für mich.
Thank you very much.
Oppenheimer spielt im Zweiten Weltkrieg. Vergangenheit und Gegenwart liegen bei der Verleihung aber ganz eng beieinander.
This is the first Oscar in the Ukrainian history.
Das ist der erste Oscar in der Geschichte der Ukraine, sagt Mstislav Chernov. Er gewinnt den Oscar für seine Dokumentation 20 Tage in Mariupol. Ich wünschte, ich könnte den dagegen eintauschen, dass Russland niemals die Ukraine angegriffen und unsere Städte besetzt hätte. Ein Reporterteam berichtet über die ersten Tage des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.
February 24, 2022.
Die Stadt sieht noch normal aus. Jemand hat mir mal gesagt, Kriege fangen nicht mit Explosionen an, sie beginnen mit Stille. Der Film ist in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk entstanden. Jetzt liegen Comedy und Politik eng beieinander. US-Wrestler John Cena präsentiert die Nominierten für das beste Kostümdesign. Er ist nackt. Vor die nötigste Stelle hält er sich den Gewinnerumschlag. Der Saal brüllt. Und nur ein paar Minuten später gewinnt der britische Film The Zone of Interest den Oscar für den besten internationalen Film.
The Zone of Interest.
Es geht um die Familie des KZ-Kommandeurs in Auschwitz, die direkt neben dem Vernichtungslager lebt. Regisseur Jonathan Glazer.
Our film shows where dehumanization leads at its worst.
Unser Film zeigt, wohin Entmenschlichung im schlimmsten Fall führen kann. Das hat unsere Vergangenheit und Gegenwart geformt. Für all die unschuldigen Menschen. Ob für die Opfer des 7. Oktober in Israel oder die andauernden Attacken auf Gaza.
Or the ongoing attack on Gaza.
Sandra Hüller, die die Frau des Nazi-Kommandeurs spielt, hat Tränen in den Augen. Ryan Gosling gewinnt keinen Oscar für die beste männliche Nebenrolle. Den holt sich Oppenheimer-Darsteller Robert Downey Jr. Bei Gosling liegen aber seine mutmaßliche Enttäuschung und der größte Showmoment des Abends eng beieinander. Er singt
I'm just kidding, anywhere else I'd be
den Barbie-Song. Er trägt einen pinken Glitzerpulli, performt mit einem Männerballett. Slash von Guns N' Roses spielt die Gitarre. Das hatte Super Bowl-Halbzeitqualität. Den Oscar für den besten Song gewinnt allerdings Billie Eilish für ihren Barbie-Song What Was I Made For. Der einzige Oscar für Barbie.
Billie Eilish und
die größte Überraschung des Abends, nicht Lily Gladstone für ihre Rolle in Killers of the Flower Moon, gewinnt den Oscar für die beste Hauptdarstellerin, sondern Emma Stone.
I don't know what I'm saying. Oh my God, I am forever thankful for you. Thank you for inviting all of us to be members of this team. Thank you.
Oscars in 4 Kategorien holte Yorgos Lanthimos Film Poor Things mit Emma Stone in der Hauptrolle. Die Oscarverleihung ist die traditionell wichtigste Nacht Hollywoods. Viele glückliche Gewinner treten auf die Bühne, manche Filmschaffende müssen eine Enttäuschung hinnehmen. Im Optimalfall spiegeln die Oscars den Zustand der Branche ganz gut. Was es über sie aussagt, dass der Film Oppenheimer gleich 7 Oscars gewann, das kann man sich fragen. Der Filmkritiker Patrick Wilinski ist in der Oscar-Nacht wach geblieben. Jetzt ist er für uns da. Guten Abend.
Guten Abend.
Letztes Jahr stand der Betrieb wegen des umfassenden, lange dauernden Streiks in Hollywood still. Hat man von diesem Arbeitskampf überhaupt noch etwas mitbekommen?
Ja, doch, und auch ziemlich konkret gleich zu Beginn der Veranstaltung, der erwähnte der Moderator Jimmy Kimmel den Streik der Autoren und Schauspieler und entschuldigte sich zunächst, dass dieser Arbeitskampf eben auch dazu führte, dass viele andere Menschen im Filmbetrieb nicht arbeiten konnten und arbeitslos waren. Steven Spielberg und seine Frau zum Beispiel haben ja damals viele Millionen Dollar gezahlt, damit diese vom Streik betroffenen Berufsgruppen über die Runden kommen können. Und dann bat Jimmy Kimmel Kulissenarbeiter, Techniker, die Lichtregie, die Bühnenbildner auf die Bühne, die diesen Abend erst möglich machen. Er bedankte sich bei denen und das war ein hochpolitischer Moment, gar nicht so gönnerhaft, weil alle diese Berufsgruppen gerade in ihren Tarifverhandlungen strecken und auf einem Kipppunkt zusteuern und es sieht ganz danach aus, dass bald wieder Streiks in Hollywood anstehen und das zeigt eben, wie sehr diese Arbeitswelten in der Traumfabrik, Stichwort künstliche Intelligenz, sich massiv verändert haben und damit natürlich auch die Art und Weise, wie Filme gemacht werden zurzeit, die uns ja so begeistern im Kino und dann vielleicht an so einem Abend wie gestern auch mit einem Oscar ausgezeichnet werden.
Dass Christopher Nolans Film über den Vater der Atombombe 7 Oscars gewann und ungeheuer viel Geld in den Kinos einspielte, bedeutet das auch, dass das Blockbuster-Kino nach der Pandemie wieder Massen in die Kinos lockt?
Ja, das ist, glaube ich, der kassenerfolgreichste Oscar-Gewinnerfilm seit mindestens 20 Jahren. In den letzten Jahren gewannen immer wieder sehr, in Anführungsstrichen, kleine Filme den Oscar, den wenige Menschen gesehen haben. Das wurde der Veranstaltung auch immer wieder vorgeworfen. Das ist dieses Jahr ganz und gar nicht so. Deshalb muss man betonen, die Oscars, das ist eben nicht nur Glamour und Boulevard und Musik, das ist auch ein Röntgenbild der Industrie. Für einen Moment können wir von außen endlich mal sehen, die Träume und Ängste, die Hollywood gerade umtreiben. Und da ist eben die große Frage, mit welchen Mitteln bekommen wir die Leute wieder zurück ins Kino nach der Pandemie, mit gesteigerten Ticketpreisen, auch mit einer Müdigkeit gegenüber so Konzeptfilmen wie diesen Comicbuch-Adaptionen, die letztens so gefloppt sind. Und Hollywood sucht nach dem Rezept für diesen Publikumsmagneten und Oppenheimer ist genau diese Mischung aus episch großgedachten Bildern, spannend, visuell gedacht, effektgetrieben, intelligentes Erzählkino und Nolan beweist, dass diese Komplexität und Publikumsinteresse sich nicht ausschließen und dass in einem wirtschaftlich, wie gesagt, schwierigen Umfeld, in der Kreativität massiv eingeschränkt wird, in dem man immer auf Nummer Sicherheit gehen will, also die Frage steht da, wie viel Freiheit geht man ein, wie viele Risiken geht man ein, wie viel Freiheit gibt es dazu? Und diese Frage stellt sich Hollywood gerade und wir werden sehen, ob das Sicherheitsdenken am Ende gewinnt oder eben Filme wie Nolans, der Film Oppenheimer.
Die Pandemie hat es ja, beziehungsweise fangen wir erstmal nochmal, ich möchte noch was fragen zu den englischsprachigen Filmen, den nicht englischsprachigen, die ja Preise gewannen und das zum Teil auch in großer Zahl. Kann man das auch als Zeichen werten dafür, dass die Akademie sich internationaler ausrichtet?
Ja, also 6 Oscars gingen an nicht-amerikanische Produktionen, 2 nach Japan unter anderem. Und das zeigt zum einen, wie international die Akademie selber aufgewachsen ist. Da gibt es ja über 10.000 Mitglieder. Mittlerweile wohnen die meisten gar nicht mehr in Amerika, sind keine Amerikaner. Aber das ist eben auch ein Statement, ja, dass das beste Drehbuch eben aus Frankreich stammt. Von einem Ehepaar, das ihre eigene Ehekrise in Anatomie eines Falls aufgearbeitet hat. Und ein Steven Spielberg geht dann hin zu einer Justine Triet und sagt, hey, könntet ihr nicht auch so einen komplexes Drehbuch mal für uns in Hollywood schreiben? Also wir sehen, da ist ein Kampf um Kreativität, um die Frage, wie wird die Zukunft des Kinos sein? Woher kommen die kreativen Impulse? Und die scheinen jetzt erstmal vielleicht nicht aus Amerika zu kommen. Und ich musste gestern Nacht an Jean-Luc Godard denken, der Hollywood zwar verachtet hat und einmal gesagt hat, ich bedauere das europäische Kino, weil es kein Geld hat. Und ich bemitleide das amerikanische Kino, weil es keine Ideen hat. Und genau diese Beschreibung trifft derzeit, glaube ich, die größten Ängste der Traumfabrik. Welchen Wert haben Ideen und welchen Wert haben Kreativität und woher kommen sie gerade?
Und dann gibt's noch die Streaming-Produktionen, die in den letzten Jahren für die Oscars nominiert waren. Ist Streaming weiterhin eine Bedrohung für das klassische Kino?
Ja, ich glaube, dass das Kino jetzt selbstbewusster wird. Also Hollywood war schon immer sehr skeptisch gegenüber diesen Streaming-Giganten, die sich da aufgebaut haben, von denen man nicht wusste, was ist das? Ist das jetzt eine Erweiterung des Kinos? Ist das Konkurrenz? Wird das Studiosystem wieder mal untergehen? Und man sieht dann, dass ein Film wie Martin Scorseses Killers of a Flower Moon, der ja für 10 Oscars nominiert war und eine Apple-Plus-Produktion ist, leer ausging, keinen Oscar gewann. Auch Netflix, in den letzten Jahren immer ganz doll mit dabei, gewann nur einen Oscar und zwar für den besten Kurzfilm. Also die Zeiten, dass Streamingdienste mit diesen großen, luxuriösen Produktionen da bei den Oscars anklopfen und sagen, hey, wir sind vielleicht besseres Kino, die sind ehrlich gesagt seit gestern Nacht für mich vorbei. Man sieht das ja auch, weil sich die Finanzen verschoben haben. Ja? Diese Milliarden an Risikokapital, aus denen Netflix ja seine kreative Phase geschöpft hat, die sind passé. Und Streamer wollen mehr vom Gleichen. Uniform Content produzieren, unsere Abozahlen aufrechterhalten. Und ich würde prognostizieren, dass auf Dauer Apple und Netflix eher keine Rolle mehr bei den Oscars spielen werden. Hier hat sich, glaube ich, das Kino ganz selbstbewusst gezeigt. Kino weiß noch nicht, was es sein wird, aber es ist bestimmt nicht Streaming. Das können wir auch mitnehmen von gestern Abend.
Zurzeit hat man ja den Eindruck, dass jede größere Kulturveranstaltung von Pro-Palästina-Aktivisten zu Protesten genutzt wird, manchmal auch gekapert wird. Auch vor dem Dolby Theater kam es zu massiven Protesten. Welche Rolle, Patrick, spielte die Politik gestern Abend?
Ja, wir haben es ja noch im Beitrag des LA-Korrespondenten gehört. Also die Ukraine war präsent mit dem ersten Oscar in der Geschichte. Ich fand es auch sehr mutig vom Moderator Jimmy Kimmel, der plötzlich auf der Bühne stand und einen Live-Tweet von Donald Trump vorlas, in dem Donald Trump ihn und die Veranstaltung beleidigt hat. Und wir wissen jetzt, dass die Produzenten der Show Kimmel verbieten wollten, diesen Trump-Tweet irgendwie vorzulesen und sich lustig über den ehemaligen Präsidenten und jetzt Präsidentschaftskandidaten lustig zu machen. Aber es tat er trotzdem und fragte den Präsidenten, den ehemaligen Präsidenten in die Kamera, ist es nicht schon Zeit für sie ins Gefängnis zu gehen? Das fand ich enorm deutlich, das hat den Raum auch sehr gut gefallen und natürlich gab es Buttons von vielen Stars, die getragen worden sind, die auf den Krieg in Gaza hingewiesen haben, die gesagt haben, jetzt muss ein Waffenstillstand aufgefordert werden. Da ist die Hollywood-Szene sehr links eingestellt. Es war aber auf der Bühne sehr intelligente Statements zu hören. Nie wurde aus der Bühne eine Kundgebung gemacht und das fand ich sehr erstaunlich und auch sehr würdig für den Abend.
Kürzlich haben Filmschaffende bei der Abschlussgala der Berlinale Genozid- und Apartheidvorwürfe an Israel gerichtet. Das hat für einen Eklat gesorgt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat deshalb heute zu einem Treffen mit der Berlinale-Leitung geladen. Die Fälle sollen geklärt werden. Was, Patrick Wilinski, kann man von diesem Treffen erwarten?
Ja, also es war wohl ein sehr offenes Treffen, wie ich hören konnte. Es bleibt weiterhin ein Kommunikationsdesaster, diese ganze Veranstaltung. Es wurde versucht, jetzt Schadensbegrenzung zu vermitteln. Ja, das sollte heute auch ein erster Schritt dahin sein. Es wurde gelobt, dass die Berlinale alles aufarbeiten möchte. Es wurden auch die Worte der Intendantin Marie Drissenbeek gelobt, die am Anfang der Veranstaltung ja ganz wohl auf die Opfer des 7. Oktobers hingewiesen hat. Man hat sich aber auch darauf geeinigt, dass zukünftig neben der Meinungsfreiheit für die Gewinner auf der Bühne eben auch Raum organisiert werden soll für Richtigstellungen und Gegenrede. Das ist jetzt aber eine Aufgabe, wie es heißt, die bei der neuen Intendantin Tricia Tuttle, die ab dem 1. April die Berlinale übernehmen wird, ja, jetzt liegt. Und de facto ist dieser Fall noch lange nicht aufgearbeitet, aber heute Abend gab es den ersten Schritt.
Die Oscars 2024, der Zustand der Filmbranche und die Frage, wie man mit politisch einseitigen Protesten bei öffentlich wirksamen Großveranstaltungen umgeht, über all das habe ich mit dem Filmkritiker Patrick Wilinski gesprochen. Besten Dank dafür.
Bitte.
Den Muttertag zu feiern, das hat weltweit Tradition, aber die Tage variieren. Im Vereinigten Königreich und Irland wird er am 4. Sonntag vor Ostern begangen, in diesem Jahr also am 10. März. Und der Kensington Palace nutzte den Tag, um ein Foto freizugeben, das eine strahlende Princess of Wales im Kreis ihrer ausgelassen lachenden Kinder zeigt. Es hieß, Prinz William habe das Bild aufgenommen. Vermutlich war mit dem Foto auch bezweckt, Spekulationen über den gesundheitlichen Zustand von Kay zu dämpfen, denn nach einer Operation hatte sie sich von ihren öffentlichen Terminen bis nach Ostern abgemeldet. Aber schon gestern haben mehrere große Nachrichtenagenturen, darunter AFP, AP, Reuters und Getty, das Foto zurückgezogen. Ihnen war die Bearbeitung des Bildes aufgefallen und nun wird gerätselt, warum, wieso. Steffen Siegel, Lehrtheorie und Geschichte der Fotografie an der Folkwang-Universität in Essen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Können Sie, Herr Siegel, nachvollziehen, warum es Menschen nicht nur im UK offenbar verunsichert, dass es mehrere Unstimmigkeiten auf dem schönen Familienfoto gibt?
Na klar, das ist, denke ich, völlig klar, dass dieses Foto so spontan, wie es daherkommt, so selbstverständlich, wie diese Szene uns erscheinen mag, große Zweifel aufwirft, wenn man dann einmal davon erfährt, dass da offensichtlich manches eventuell nicht so ganz ist, wie wir das eigentlich erwarten würden.
Was sind denn das für Unstimmigkeiten, die auf dem Bild zu sehen sind?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das, was jetzt diskutiert wird, ist mir gar nicht aufgefallen, aber umgekehrt ist mir was aufgefallen, was gar nicht diskutiert wird, nämlich, dass der Kopf von Kate Middleton in der Mitte so seltsam alleine steht. Und vielleicht ist das tatsächlich ein Teil dieses Fotos, den wir zunächst mal als gegeben nehmen dürfen. Aber als ich das zuerst sah, kam mir das sofort sehr künstlich, sehr seltsam vor. Aber diskutiert werden jetzt einige Details, die viel kleiner, viel nebensächlicher sind. Da ist vor allem die linke Hand der Prinzessin Charlotte, die, wenn man wirklich genau hinschaut, sehr seltsam aussieht, weil der Ärmel an einer bestimmten Stelle abschneidet, die Hand aber weitergeht. Das ist schwer erklärbar, jedenfalls, wenn man das mit unseren alltäglichen Erfahrungen verrechnet. Und wenn man dann einmal über solche Details stolpert, dann fragt man sich, was ist eigentlich mit den beiden Händen von Kate, die ihre Kinder so umfangen? Die sind auf derselben Bildebene und bei einer normalen Kamera müsste eigentlich bei einem normalen Gebrauch die Hand jeweils gleich scharf zu sehen sein. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Die rechte Hand von Kate ist völlig unscharf, die linke Hand ist sehr scharf, seltsam. Und so geht das dann die ganze Zeit weiter. Je länger man in das Bild schaut, umso mehr Details erkennt man. Sie trägt keinen Ehering. Das ist für einem royalen Porträt eigentlich
sehr ungewöhnlich.
Sehr belastbares Zeichen, also sehr erstaunlich. Und das geht dann bis dahin, dass der kleine Prinz Louis mit seiner rechten Hand eine ganz seltsame Handgeste macht, die Finger so seltsam verdreht. Und das ist nun sicherlich politisch nicht deutbar, was beim fehlenden Ring vielleicht doch der Fall wäre. Aber man fängt dann an, tatsächlich jedes einzelne Detail in diesem Bild zu analysieren. Und manches davon lässt sich tatsächlich nicht so ohne weiteres als nebensächlich auflösen.
Prinzessin Kate hat ja heute selbst die Verantwortung für das Bilderrätsel übernommen. Auf X schrieb sie, sie experimentiere, wie viele Amateurfotografen gelegentlich mit Bildbearbeitung. Sie hat sich entschuldigt für jegliche Verwirrung, die das Bild hervorgerufen habe. Nun sind ja Bilder der Königsfamilie immer schon inszeniert gewesen. Warum löst dieses Bild jetzt so ein aufgeregtes Presseecho aus?
Weil es zu einer großen, man kann sagen, Kampagne gehört oder zu einer großen Strategie gehört, die diese spezielle Familie, also William und Kate, schon seit vielen Jahren fahren. Zunächst mal muss man sagen, die Geschichte der Fotografie und die Geschichte des britischen Königshauses gehören seit den 1840er Jahren ganz eng zusammen. Queen Victoria war eine sehr frühe, sehr intensive Nutzerin des Mediums und das hat sich eigentlich seither nie verändert. Die relativ jüngst verstorbene Queen Elizabeth war ganz intensiv an der Entstehung ihres Porträts immer beteiligt. Cecil Beaton ist der bekannteste und ein sehr berühmter Fotograf, der sehr stark an solchen Inszenierungen mitgearbeitet hat. Diese Familie jetzt, also die übernächste Generation, von Elizabeth her gesprochen, macht es ganz anders. Die wollen auf private Bilder setzen. Die wollen auf das, ja, mindestens vermeintlich Spontane setzen. Bis hin zu der Tatsache, dass hier für dieses Bild William als Autor hinter der Kamera geteilt wurde und jetzt bei der Bildbearbeitung angeblich sie die Finger mit im Spiel hatte. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube weder das eine noch das andere, kann aber auch nicht das Gegenteil beweisen. Ich glaube aber auch nicht, dass es darauf ankommt, sondern wichtig ist hier eigentlich der Gestus. Wir haben die Kontrolle über unsere Bilder. Wir sind diejenigen, die zeigen, wie wir uns zeigen wollen. Und wir errichten auch, gerade für die Kinder sicher nicht unwichtig, private, spontane Situationen, die nicht mit dem offiziellen Hofprotokoll à la Cecil Beaton zu vergleichen sind.
Presserechtlich sind retuschierte Bilder natürlich ein Problem. Auf Instagram andererseits ist es absolut Alltag, schnell bearbeitete Bilder online zu stellen. Bewegt sich der Kensington Palace da in einem Dilemma?
Ich denke, wir müssen vor allem im Auge behalten, dass wir es hier nicht mit irgendwelchen Leuten auf irgendwelchen Pressefotografien zu tun haben, sondern dass dieses Bild erstens eine sehr, zumindest in Großbritannien, sehr wichtige Familie zeigt und zum Zweiten hier eine ganz spezielle Botschaft damit verbunden werden sollte. Nun ist es ja eben so, wie Sie eingangs gesagt haben, die Frau auf dem Bild ist seit einigen Monaten krank. Sie hat sich zurückgezogen und das ist, glaube ich, etwas, was jeder sehr gut verstehen kann. Nun kommt aber doch dieses Bild und soll so etwas wie ein Signal sein. Alles ist gut, alles wird wieder gut. Bald bin ich dann auch wieder in der Öffentlichkeit. Und sie macht jetzt sozusagen einen kleinen Zwischenschritt damit. Und was damit transportiert wird, ist so eine bestimmte Form von Wahrhaftigkeit, von Aufrichtigkeit. Nun kann es sein, dass wir das schon sehr lange mit fotografischen Bildern eigentlich nicht mehr in Verbindung bringen. Das haben wir gelernt, dass wir das nicht sollten. Aber die Botschaft dieses Bildes ist ja genau das andere. Und wenn dann aber herauskommt, an so kleinen nebensächlichen Details, dass hier irgendwas geschehen ist in dieser Information, was genau nicht auf das Wahrhaftige, das Authentische, große Worte, setzt, dann ja, geht das natürlich erst recht nach hinten los.
Nun sind die britischen Boulevardblätter dafür bekannt, dass sie wenig Ruhe geben, wenn sich ihnen jemand entzieht. Eine dreimonatige Pause ist nicht zu viel verlangt und trotzdem wird das nicht hingenommen. Hätte der Kensington Palace im Wissen um dieses, ich sag mal, übergriffige Drängeln, auf das sie sich einstellen mussten, da nicht eine andere Kommunikationsstrategie wählen sollen?
Ja, hinterher ist man immer schlauer, nicht? Aber ja, hätten sie unbedingt. Vor allem aber hätte man nicht ein solches Bild, das solche Spuren von etwas trägt, was in der Fotogeschichte, um ehrlich zu sein, völlig normal ist. Das hätte man nicht freigeben sollen. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass wir in einer Zeit leben, die von der sogenannten Bildforensik geprägt ist. Also von einer professionellen Durchleuchtung, pixelweisen Durchleuchtung dieser Bilder. Sie können inzwischen online tatsächlich Kommentare finden, in denen so Sätze stehen wie, ja, da sind 12 Pixel nicht korrekt. Also so genau wird da hingeschaut. Das ist das eine. Und das zweite ist, das wird inzwischen unter dem Begriff der wilden Forensis diskutiert, also eine Art von amateurhafter Bilderkundung. Es gibt da draußen ganz, ganz viele, die sich diese Bilder ganz genau anschauen, weil es ihnen Freude macht, genau solche kleinen Fehler zu entdecken, die zu großen Fehlern werden, wenn es dann um eine Kommunikationsstrategie aus dem britischen Königshaus geht.
Ich will noch mal ganz kurz auf die Hand von Louis, dem jüngsten Sohn, zurückkommen. Sie hatten gesagt, er ist so leicht spielerisch verdreht. Auch das kann passieren, ist ein Kind. Andererseits fühlt man sich auch ein bisschen an die KI erinnert, die mit Händen nicht so gut klarkommt. Das hat auch Spekulationen ausgelöst. Ist dieses Misstrauen gegenüber Bildern inzwischen schon so in unseren Köpfen, dass wir Fotos gar nicht mehr unvoreingenommen betrachten können?
Ja, und dann auch wieder nein. Und genau das ist das Interessante an diesem Zusammenspiel. Ich will zunächst mal sagen, ich finde, das ist ein wahnsinnig charmantes Bild. Die schauen irgendwie glücklich rein. Das ist eine ausgelassene, freudige Situation. Umso trauriger, wenn man dann darüber reden soll, wie wir das jetzt tun, dass das vielleicht einen hohen Grad von Inszenierung oder sogar Manipulation in sich trägt. Das macht irgendwie keine Freude, es anzuschauen. Und diese Hand im Speziellen, nach der Sie fragen, von diesem kleinen Prinzen, die ist wahrscheinlich wirklich einfach nur so eine spielerische Geste. Der verdreht auf eine seltsame Weise die Finger. Also das kann man auch ganz schwer nachmachen. Kinder können sowas offenbar einfacher. Aber sie verweist auf etwas, was in der Tat, wie Sie sagen, gerade mit der sogenannten KI, also der künstlichen Intelligenz, sehr weithin diskutiert wird. Nämlich, dass die KI schon sehr vieles sehr gut kann. Zum Beispiel solche Familienbilder von alleine herstellen. Aber sie kann einiges nicht. Und dazu gehören Finger, Hände. Und das ist einer der beliebten Fehler. Das wird sich ja auch bald abgestellt, dass Hände manchmal eben 6 Finger haben. Und wenn man auf diese Hand von Louis schaut, ist man unwillkürlich, wenn man die Debatte kennt, daran erinnert, dass das eventuell so ein, das nennt man dann Glitch, sein könnte. Ich will nicht so weit gehen und sagen, dass hier KI im Spiel war, wenn es um die Produktion dieses Bildes geht. Aber wer weiß das schon.
Die Princess of Wales hat am Sonntag ein augenfällig bearbeitetes Foto von sich und ihren 3 Kindern veröffentlicht. Die Nachrichtenagenturen haben es zurückgezogen. Der PR-Schaden für Kensington Palace ist da. Mein Gast war Steffen Siegel, Professor für Theorie und Geschichte der Fotografie in Essen. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Bettina Ritter für uns.
Der israelische Song für den Eurovision Song Contest hat einen neuen Text. In Israel strahlte der Fernsehsender Kan erstmals ein Video mit der Neufassung aus. Der Vorgänger October Rain war den Veranstaltern des ESC zu politisch. Israel hatte der Ausschluss vom Wettbewerb gedroht. Medienberichten zufolge soll sich die ursprüngliche Version auf das Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober bezogen haben, bei dem 1200 Israelis getötet wurden. Das neu getextete Lied Hurricane hat die gleiche Melodie wie October Rain. Sängerin Eden Golan singt nun von einer jungen Frau, die eine persönliche Krise durchgemacht hat. Stas Berger, einer der Songwriter, sagte gegenüber dem Sender Kan:
Letztendlich haben wir ein Lied, auf das wir stolz sind. Dieses Jahr wären wir nicht mit irgendeinem Popsong zum Contest gefahren. Wir haben ein Lied gewählt, das Herzschmerz in sich trägt, das von einer Krise spricht. Jeder kann für sich selbst etwas damit anfangen. Nach all den Änderungen kann trotzdem jeder Israeli hinter diesem Lied stehen.
Der Wettbewerb findet in diesem Jahr am 11. Mai im schwedischen Malmö statt. Bei der Biennale in Venedig zeigt der Vatikan Kunst in einem Frauengefängnis. Die Insassinnen werden Besucher auf einem Kunstparcours durch die Haftanstalt begleiten. Die beiden Kuratoren sagten, die ausgestellten Werke sollten in einen Dialog mit den Gefangenen treten. Künstlerinnen und Künstler hatten sich von den Frauen inspirieren lassen. Auch Franziskus will den Pavillon als erster Papst besuchen. Die Biennale in Venedig beginnt am 20. April unter dem Titel »Fremde überall«. Der Regisseur Percy Adlon ist tot. Er starb gestern im Alter von 88 Jahren in den USA, wie seine Familie bekannt gab. Adlon hatte in den 80er Jahren mit dem Film Out of Rosenheim weltweit Bekanntheit erlangt. Neben Spielfilmen drehte er im Laufe seiner Karriere mehr als 150 Dokumentarfilme. Für seine Arbeiten wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er 2 Césars und den Ernst-Lubitsch-Preis. Über seine Arbeit sagte Adlon:
Ich habe ja so eine Theorie gehabt, ich könnte in jedes Haus gehen, ganz wurscht welches. Und wenn man aufmerksam genug hinschaut und zuhört, dann kommt da eine Geschichte dabei raus, weil die Menschen haben einfach Geschichten.
Der Regisseur Percy Adlon.
Besitzen Museen kostbare Bilder, dann gibt es immer wieder Anfragen, sie für eine Ausstellung auszuleihen. Ist diese als Wanderausstellung geplant, können die Kunstwerke schon mal 1-2 Jahre auf Reisen gehen. Das Lehnbachhaus in München hat gerade dutzende Meisterwerke von Wassily Kandinsky, Franz Marc und Gabriele Münter nach London geschickt. Dort werden sie demnächst in einer großen Ausstellung der Tate Gallery zu sehen sein. Die Kuratoren des Lehnbachhauses nutzen nun die Abwesenheit, um mit den verbleibenden Gemälden von Künstlern des Blauen Reiters die Geschichte dieser Bewegung neu zu betrachten und zu erzählen. Näheres dazu von Juli Metzdorf.
Ein kleiner Schwarz-Weiß-Druck, etwa 10x10 cm. Zu sehen ist vor allem eine Bewegung, von links unten nach rechts oben. Wie eine Welle steigen die Linien auf. Oben bilden sich ovale Köpfe, dicht nebeneinander und ineinander verschränkt. Kleine Kreise scheinen Augen anzudeuten, und doch haben diese Figuren wenig Menschliches an sich. Man fühlt sich eher an einen Fischschwarm erinnert oder an eine Versammlung von Gespenstern. Flüstern heißt das Blatt von Katharine Schäffner aus dem Jahr 1908, und tatsächlich ist diese dichte und gleichmäßige, aber auch seltsam stumme Masse ohne jeden Ausreißer nach oben die perfekte bildliche Entsprechung des akustischen Phänomens. Das Blatt gehört zu einem Mappenwerk mit dem Titel »Eine neue Sprache«, denn genau darum ging es der Avantgarde jener Zeit. Matthias Mühling, Direktor der Städtischen Galerie im Lehnbachhaus München.
Und es ist auch genau die Zeit, in der alle nach einer Sprache suchen, die mehr kann, als nur die Welt so zu zeigen, wie sie ist, sondern Dinge abzubilden, die schwer abzubilden sind, also Innerlichkeit, Gefühle. Und immer geht es darum, wie man eben formal gute Inhalte umsetzt.
Eine dieser neuen Sprachen ist die Abstraktion. Sie bietet völlig neue Möglichkeiten, sich auszudrücken, und ist dabei international verständlich.
Der Blaue Reiter, der zeigt ja Dinge, die wir alle kennen. Landschaften, Personen, Innenräume. Und man versucht, etwas abzubilden, was erstmal ganz leicht verständlich ist. Also man will zurück zu einem Publikum, das alles versteht. Und Abstraktion ist da die Sprache, die wohl das am stärksten realisiert hat, nämlich dass wir einfach nur noch Farben und Formen sehen. Und die sind überall verständlich. In Japan, in Südamerika, in Europa.
Doch die Abstraktion ist auch nur eine Möglichkeit, sich neu auszudrücken. Die Künstlerinnen und Künstler des Blauen Reiter suchten nach intuitiven Erzählweisen, nach dem nicht Erlernten, Unakademischen. In der Volkskunst sahen sie ihre Prinzipien realisiert. Das alles behandelten sie dabei völlig gleichwertig nebeneinander. Das Lehnbachhaus führt diesen Gedanken heute weiter. Der jüngste Ankauf ist eine kleine Kinderkommode, bemalt von Franz Marc mit Hasen, Hühnern und roten Rehen. Daneben Ostereier von Gabriele Münter, zwei Gänseeier mit christlichen Szenen und bunten Schleifen auf dem Eierkopf. An anderer Stelle benutzten die Künstlerinnen und Künstler die Sprache der Kinder. Kandinsky etwa sammelte Kinderzeichnungen. Mehr als einmal übernahm er Formen 1:1, wie etwa in seiner romantischen Landschaft, in der drei Pferde quer durchs Bild einen Abhang herabpreschen. Der blaue Reiter war kein Stil. Das wird in dieser Ausstellung einmal mehr deutlich. Er proklamierte nicht die eine gute und richtige Form. Es ging darum, was erzählt wird und ob uns die Darstellung berührt.
Ja, der blaue Reiter hat, um es ganz kurz zu sagen, gesagt, es gibt keine gute Form, es gibt nur guten Inhalt. Und der Inhalt, wenn er dann gut ist, muss etwas Spirituelles abbilden. Es muss etwas mit uns machen, es muss uns als Menschen ansprechen und eine gewisse existenzielle Bedeutung haben, Gefühle ansprechen und so weiter.
Eine große Stärke der Schau, sie zeigt die Wurzeln des Blauen Reiter im Jugendstil und sie endet auch nicht einfach mit dem Ersten Weltkrieg, als die Gruppe kriegsbedingt auseinandergeht. Gabriele Münter etwa, von der einige ihrer ganz wenigen abstrakten Gemälde zu sehen sind, ist auch mit späten Bildern vertreten, die ganz der neuen Sachlichkeit angehören. Ihr Baum an der Seine ist kühl und glatt, wie ein schwarzer Schattenriss liegt er vor dem Farbverlauf, der sich vom grünen Fluss über die Silhouette der Stadt ins luftige Blau des Himmels zieht. Münter gilt als Chamäleon der Stile, doch das ist kein Widerspruch. Es sind einfach nur immer wieder neu erlernte Sprachen. Matthias Mühling.
Das, was sich in dieser Zeit die Künstlerinnen und Künstler ausgedacht haben, sind alles Ideen, an die unsere Gesellschaften bis heute glauben, dass sie für die Kunst wichtig sind. Das ist also die Grundlage dessen, auf dem unsere zeitgenössische Kunst aufbaut und auf die sie sich auch immer wieder bezieht.
Mit seiner Vorliebe für Freiluftmalerei, für Tiere und die bayerische Voralpenlandschaft könnte man den Blauen Reiter aus der Ferne vielleicht für eine lokale Kurzzeiterscheinung mit lustigem Kinderbuchnamen halten. Doch das wäre völlig falsch. Der Blaue Reiter war eine Gruppe internationaler Kosmopoliten, die nichts weniger als die Grundlagen unseres heutigen Kunstverständnisses legten. Um das zu zeigen, braucht es nicht zwingend Franz Marcs Tiger oder Kandinskys Sintflut. Im Gegenteil. Dass die Platzhirsche derzeit einen Ausflug nach London machen, ist ein großes Glück. So kommen unzählige andere hochkarätige Arbeiten endlich auch mal vor die Augen des Publikums.
Juli Metzdorf über die Schätze des Lehnbachhauses. Es besitzt die weltweit größte Sammlung zur Kunst des Blauen Reiters, nun neu geordnet für die Ausstellung Der Blaue Reiter, eine neue Sprache. Die Schau in der Tate Gallery wird übrigens am 25. April eröffnet. Die geliehenen Werke bleiben bis Mitte Oktober in London. Immer noch wird zu viel geredet und zu langsam gehandelt. 25 Jahre alt ist die Washingtoner Erklärung, die helfen sollte, während der Zeit des Nationalsozialismus beschlagnahmte oder abgepresste Kunstwerke als Raubkunst zu erkennen und den rechtmäßigen Eigentümern oder Erben zu erstatten. So viele Länder beteuerten, sie wollten gerechte und faire Lösungen herbeiführen. Doch es zeigt sich bis heute, dass die Resolution die Perspektive derer ignoriert, die gezwungen sind, die Rückgabe von Familienbesitz zu erstreiten. Es kostet halt wenig für den kleinsten gemeinsamen Nenner in der Erklärung zu sein. Fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sollen die Verfahren zur Rückgabe von NS-Raubgut an die Familien der jüdischen Opfer beschleunigt werden. Expertinnen und Experten haben sich heute mit dem Kulturausschuss des Bundestages beraten. Einzelheiten dazu von Wladimir Balzer.
In einem waren sich die Teilnehmer dieser Ausschusssitzung einig. Es ist allerhöchste Zeit. Fast 80 Jahre nach Kriegsende ist nur ein Bruchteil der Raubkunst aus NS-Zeiten an die Erben zurückgegeben worden. Deutschland hat sehr viel nachzuholen und bringt eigentlich erst seit 2 bis 3 Jahren Tempo rein. Auch durch den Druck von internationalen Klagen und einem deutlich erhöhten Bewusstsein einer neuen Museumsgeneration. Das hat auch die Bundesregierung in Form des Amtsleiters der Kulturstaatsministerin erkannt. Andreas Görgen, das Mastermind hinter der abwesenden Claudia Roth, kündigte nicht nur mehr Geld für die entsprechende Rückgabekommission an, sondern formulierte etwas Grundsätzliches.
Dann bin ich sehr optimistisch, dass wir in diesem Jahr wirklich zu der Reform kommen, die aber vor allen Dingen das Schicksal der Jüdinnen und Juden verdient hat, an denen sich dieses Land so schrecklich vergangen hat.
Der Rückgabeprozess war in Deutschland schon immer komplex und rechtlich unsicher. Beides, da herrscht Einigkeit, soll verbessert werden. Zum Beispiel, wenn es um den Zugang zu Informationen geht. Gerade für Erben, die finanziell nicht so gut gestellt sind und Recherchen in Auftrag geben können oder Klagen anstrengen, ist es fast unmöglich, in vertretbarer Zeit Auskünfte über umstrittene Kunstwerke zu bekommen. Der Anwalt Christoph Patsch wies in der Kulturausschusssitzung darauf hin.
Dieses Wissensdefizit muss geändert werden, indem ein Informationszugangsanspruch zu allen restitutionsrelevanten Informationen vorbehaltlos gegeben wird. Denn wenn ich erst meinen Erbschein vorlegen muss, damit ich eine Auskunft bekomme, dann kann man sich das Ganze auch sparen.
Er nannte die Zahl von 25.000 Kulturgütern im öffentlichen deutschen Besitz, die unter Verdacht stehen, Raubgut zu sein. Beim Tempo der Auskünfte und ganz zu schweigen von Rückgaben, würde es hunderte Jahre dauern, bis diese Fälle gelöst sind. Während die Nachfahren der Opfer immer älter werden und Rückgaben vielleicht nicht mehr erleben, wird nun zumindest der Rückgabeprozess vereinfacht. Eine Reform der sogenannten beratenden Kommission, die Rückgabefälle bearbeitet, steht kurz bevor. Schon am Mittwoch soll bei Beratungen mit den Ländern das bestätigt werden, was der Bund will. Eine einseitige Anrufung, das heißt, es reicht, wenn die Erben sich bei der Kommission melden. Es braucht keine Zustimmung des Museums mehr. Das wird aber die Zahl der zu bearbeitenden Fälle nur geringfügig erhöhen. Diese Kommission löst gerade mal einen Fall pro Jahr, während in Frankreich eine ähnliche Kommission etwa 100 Fälle pro Jahr klären kann. Einen echten Schub für die Rückgabe von NS-Raubkunst könnte vielmehr ein Restitutionsgesetz bringen. Für Rüdiger Mahlow von der Jewish Claims Conference wäre dies entscheidend.
Was würde ein Gesetz machen? Ein Gesetz würde die Position der Antragsteller stärken.
Ein solches Gesetz stieß bei der Ausschusssitzung auf viel Gegenliebe und könnte nun ernsthaft auf die legislative Agenda kommen. Damit könnte der rechtlich unverbindliche Rückgabeprozess in Deutschland auf eine feste Grundlage gestellt werden, als Ergänzung der Raubkunstkommission.
Es gibt kein NS-Unrecht in Deutschland, was nicht über ein Spezialgesetz geregelt worden ist. Es ist egal, ob Sie das Bundesentschädigungsgesetz nehmen, das Bundesrückerstattungsgesetz, das Vermögensgesetz, egal welches Gesetz Sie nehmen. Dafür, es gab immer ein Spezialgesetz. Und die Frage ist, warum machen wir das bei NS-Raubkunst nicht so?
Ein solches Gesetz würde vor allem auch den Druck auf private Sammlungen erhöhen, die keine staatlichen Stellen haben, die sie sowieso zu Rückgaben drängen. Rüdiger Mahlow von der Jewish Claims Conference geht im Bereich der öffentlichen Sammlungen aber noch weiter und erwartet, dass alle Werke, die vor 45 entstanden sind, öffentliche Herkunftsangaben bekommen, was eine Mammutaufgabe für die unterfinanzierten Museen wäre. Die Finanzierung der Herkunftsforschung könnte aus seiner Sicht aus einem vom Staat aufgelegten Fonds verbessert werden, gerade wenn sich Erben melden, die sich keine eigene Forschung leisten können, was eh die Mehrheit ist. Mehr Geld also für die Herkunftsforschung, eine verbesserte Arbeit der Raubkunstkommission, eine bessere gesetzliche Grundlage und mehr Transparenz. Das sind die Botschaften aus dieser fast einhellig verlaufenden Kulturausschusssitzung im Bundestag. Auch Marion Ackermann, Chefin der Dresdner Sammlungen, war dabei. Sie setzt sich vor allem für mehr Transparenz und bessere Informationen ein, etwa durch Digitalisierung.
Also es ist einfach das A und O, dass unsere Sammlungen digitalisiert sind, präsent sind und ins Netz gestellt werden. Das haben wir ja auch bei den kolonialen Kontexten erlebt, wie wichtig diese Transparenz war. Also hier kann natürlich die Politik entscheidend eingreifen.
Eine kaum versteckte Aufforderung an die anwesenden Politikerinnen und Politiker, mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um eines der größten Defizite in der Aufarbeitung der Nazizeit auszugleichen. Die Rückgabe geraubter Kunst.
Wladimir Balzer berichtete. In die Presse vom 12. März schaut nun Hans von Trotha.
Also, wer von den Oscars nichts mehr hören oder lesen mag, muss einen Bogen um diese Feuilleton-Ausgaben machen. Das ist das Schicksal des gedruckten Feuilletons angesichts von Ereignissen, die das Netz in Live-Tickern zelebriert. Könnte man meinen, muss man aber nicht. Denn genau das ist ja Feuilleton, die Dinge im Kontext kritisch analysieren und das geht erst im Nachhinein. Also reingeschaut und die Analyse analysiert. Spoiler, sie fällt überall ganz ähnlich aus. Was vielleicht auffällt, ist, dass die Zielgerade im Oscarschaulauf, eine sehr ernste Veranstaltung rund um das vielleicht immer noch wichtigste Unterhaltungsmedium, zu einer überdurchschnittlichen Karlauer-Dichte führt. Vielleicht, um dem bloßen Bericht eine zumindest semi-analytische Kommentierung beizumischen, ohne allzu ernst daherzukommen? So titelt die Welt, der Oscar-Nacht habe die Kennergy gefehlt. Für Marie-Louise Goldman war Ryan Goslings Performance von I'm Just Ken mit Abstand der Höhepunkt des Abends, der für wenige Augenblicke die todernste Preisverleihung vergessen ließ. Unter der Überschrift »Schwarz ist eine schöne Farbe, so viel Verweigerung hat der rote Teppich lange nicht gesehen« wird Ryan Gosling auf derselben Weltseite gleich noch einmal geehrt, wenn schon nicht bei den Oscars selbst. Und zwar in einer Bilanz der diesjährigen Oscar-Mode, die, wie Marie Antonia Gerstmeier bemerkt, gegen die aufdringliche Blumendekoration im Hintergrund zu kämpfen hatte. Die alles dominierende Farbe sei schwarz gewesen und ein Eindruck, von dem die Autorin meint, dass ihn vielleicht nochmal der ein oder andere etwas eingehender studieren möchte, sämtliche Ausschnitte waren eher hochgeschlossen. Wo die Frauen sich gegen diese Freiheit verschließen, protokolliert die Welt, sind die Männer so frei. Nicht nur die Smokingpflicht wird längst großzügig interpretiert, Ryan Gosling leistete sich, tief aufgeknöpft, auch das Oscar-reifste Dekolleté des Abends. Die Pointe, dass der Wrestler John Cena als Fastflitzer nur mit einer Moderationskarte bekleidet war, überlässt die Welt der Konkurrenz von der Taz. Noch pointenbasierter bringt uns Dietmar Dath das Ganze in der FAZ näher, wobei die subtilste seiner Pointen der Titel darstellt, Knüller, Brüller, Pausenfüller. Da stellt der Reim durch Auslassung klar, was fehlt. Ach egal, setzt Dietmar Dath dann ein, Sandra Hüller hat diese nostalgische Nippesfigur doch gar nicht nötig. Das hieße, einer der besten Schauspielerinnen der Gegenwart mit dem goldenen Briefbeschwerer-Fetischprügel zu belästigen, den wir Oscar nennen. Sandra Hüller, heißt es in der Dathschen Laudatio unter anderem weiter, strahle ein mildes Licht von Mutterwitz und Weltklugheit aus, das man gesummten Menschenverstand nennen könnte. Könnte man das wirklich? Dietmar Dath findet außerdem, man hätte manchen von Sandra Hüllers Gesichtsausdrücken auch als besten Spezialeffekt in Erwägung ziehen können oder die Augen von Cillian Murphy alias J. Robert Oppenheimer in dem Moment, in dem er das von ihm angestiftete Nuklearunheil erblickt, als beste Kamera und Emma Stone insgesamt geht im Feuilleton des Dietmar Dath auch als bester Song durch, weil man ja jede ihrer Bewegungen sofort mitsingen will. In der Süddeutschen findet Tobias Kniebe zwar auch »Wir sind Ken«, beschränkt sich dann aber pointentechnisch darauf, dem leer ausgehenden Barbie-Team eine Bombenlaune zu attestieren, die er übrigens damit erklärt, dass Barbie in Sachen Einnahmen inzwischen über 1,4 Milliarden Dollar liegt und Oppenheimer dabei weit hinter sich gelassen hat. Kniebe zitiert, wie auch Dietmar Dath indirekt, Mstislav Tschernow, den Gewinner des Dokumentarfilm-Oscars für 20 Tage in Mariupol. Direkt bringt Jenny Zülker das Zitat, die für die Taz unter der Überschrift Glamour und Realität eh die ernsteste Analyse liefert. Der Regisseur sagte, er würde den Film und den Oscar-Erfolg liebend gern eintauschen gegen eine Welt, in der Russland die Ukraine nie angegriffen hätte.
Und das war Fazit heute mit Sigurd Brinkmann. Eine angenehme Nacht wünsche ich.